Wir haben uns entschieden, schon vor unserer Aufnahme von heute Abend diese kleine, aber feine Sonderfolge zu veröffentlichen. Tim und Lukas haben vor ein paar Tagen mit Fortuna-Fan David gesprochen. Es geht um den Bilanzbericht von 2022 und Davids Einschätzung dazu aus, sagen wir, fachmännischer Sicht. Vielen, vielen Dank, lieber David. Ist ein sehr schönes Gespräch geworden, finde ich. Und ich fühle mich schlauer nach dem Hören dieses Interviews. Wir wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Hören. Und vor allem im Hinblick auf die Mitgliederversammlung am Sonntag ist das ja vielleicht nochmal ein tieferer Blick in Bilanzen, den wir als Außenstehende bzw. Nicht-Fachmänner gut gebrauchen können. Ihr könnt David bei Twitter finden unter dem Handle @finko1895. Viel Spaß beim Interview.
Ja, und heute ist der David bei uns zu Gast. Der hat sich an uns gewandt, nachdem wir in den letzten Wochen über den Geschäftsbericht von Fortuna Düsseldorf gesprochen haben. Da wurde ja die Mitteilung an die Mitglieder rausgeschickt über das vergangene Geschäftsjahr 2022. Und ja, ich glaube, da ist ja mit Sicherheit einigen aufgefallen, haben wir ja auch gesagt, dass das hier bei uns im Exil-Podcast mit Sicherheit nicht das Feld unserer größten Expertise ist. Und ja, da ist jetzt der David auf uns zugekommen und mit dem wollen wir heute noch ein bisschen darüber sprechen. David, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen und auch erzählen, warum es dir so unter den Nägeln gebrannt hat, da nochmal speziell mit uns über diese Themen halt zu sprechen.
Ja, vielen Dank, Lukas, vielen Dank, Tim. Also wie gesagt, ich bin David. Zuallererst bin ich natürlich Fortuna-Fan. Deswegen alles, was die Fortuna betrifft, das ist für mich sehr wichtig. Ich bin beruflich im Bereich von Unternehmensbewertung, im kleinen Bereich. Glaube, ich kenne mich ein bisschen ganz gut aus und gucke mit diesem Blick auch auf die Fortuna-Zahlen. Und ich mache das jedes Jahr. Und was ich auch mache, was vielleicht nicht so viele machen, ich lege die auch immer neben die DFL-Zahlen, die ja immer jedes Jahr im Mai veröffentlichen, und prüfe dann, wie stehen unsere Zahlen gegenüber unseren Konkurrenten. Und aus diesem Grund glaube ich, einige Erkenntnisse zu haben, die zumindest ein paar Druckpunkte bei uns im Verein zeigen. Und mir ist eine Herzensangelegenheit, da Transparenz reinzubekommen und dass dann auf diesem Transparenzniveau sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Ich habe natürlich auch selber eine eigene Meinung, probiere die heute zurückzuhalten, sondern eher auf Richtung Transparenz und das gerne auch mit euch zu diskutieren, wie ihr das seht.
Ja, und das heißt, wenn wir da jetzt drauf schauen, wir haben da ja schon so ein bisschen bei uns im Podcast drüber geredet, aber wie gesagt, halt wirklich, ohne da spezielles Vorwissen zu haben, ganz, ganz grob an der Oberfläche. Sind die Zahlen denn schon so leicht alarmierend, wie man das eventuell befürchten muss? Also ich glaube, das, was ja dann selbst irgendwie Leuten wie uns vielleicht auffällt, ist, dass ja, dass einfach das Eigenkapital der Fortuna jetzt innerhalb von einem Jahr fast komplett aufgebraucht worden ist. Ist das was, wo man jetzt direkt sagen muss, okay, das ist ein Problem oder was muss man sich sonst anschauen oder mit welchen Zahlen muss man das in Beziehung setzen, um das einschätzen zu können, was das eigentlich genau bedeutet?
Ja, danke für die Frage. Also ich glaube, ihr kommt ja schon mal von der richtigen Richtung her. Also meine Hypothese ist, Fortuna befindet sich in einer angespannten wirtschaftlichen Lage. Vielleicht ist nicht allen bekannt, was das Eigenkapital bedeutet. Ich probiere es verständlich zu erklären. Das ist so sozusagen ein Foto, also zu einem gewissen Stichtag, der war jetzt vor kurzem, von allen Werten, die einem Unternehmen gehören. In dem Fall ist es ein Verein, also die Werte, was an Gebäuden und Spieler in Anführungszeichen diesem Verein zur Verfügung stellt. Man schreibt das alles auf, bewertet das zu gewissen Regeln. Also gibt es immer Regeln, da kann man nicht aufschreiben, was man möchte. Und dann zieht man ab, was die Schulden sind. Also insbesondere, was man den Banken schuldet. Und was du gerade angesprochen hast, Lukas, ist, dass wenn man diese Schulden alle abzieht, dass man auf ein Eigenkapital von 0,8 Millionen kommt. Das, um das ins Verhältnis zu setzen, 97% des Wertes des Vereins sind mittlerweile Schulden. Also 97% ist die Fremdkapitalquote, so nennt man das. Das ist sehr hoch, vor allen Dingen, wenn man wie ich komme ja aus dem Energiebereich, das sind Werte, die man nie sieht. Man muss das aber, glaube ich, gleich einordnen, weil ein Verein sehr speziell bewertet wird. Also es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Und man sollte aber schon ins Verhältnis setzen, dass wir Verlust hatten jetzt von 3 Millionen, für mich in einem eher durchschnittlichen Jahr, dass wir danach im vierten Platz abgeschlossen haben. Und in dem Jahr haben wir einen Verlust von 3 Millionen erwirtschaftet. Und den Verlust, den zieht man einfach immer vom Eigenkapital ab. Also wir hatten einfach davor 3 Millionen Eigenkapital mehr. Wenn man sich diese beiden Zahlen anguckt, dann einfach kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass wir das jetzt nicht nochmal machen können, also nicht nochmal 3 Millionen verlieren. Das gesagt, steht im aktuellen Geschäftsbericht ja auch, man rechnet mit einer schwarzen Null fürs nächste Jahr. Also das ist auf keinen Fall die Ambition von Fortuna, aber es ist schon knapp. Wenn ich mir jetzt das beste Jahr von uns angucke, vom Eigenkapital, also alle Werte, die wir im Verein haben, minus die Schulden, was vielleicht nicht ganz fair ist, das allerbeste Jahr auszugreifen, auch das zu einordnen, das war 2021 und da hatten wir ein Eigenkapital von 7,3 Millionen. Das zeigt schon, dass wir einen ordentlichen Weg nach unten genommen haben. Also wir haben, wenn wir uns jetzt die Jahre, die danach kamen, 19 bis 23, haben wir eigentlich immer bis auf 19 Geld verloren. Also 2020 war eine schwarze Null, 21 war minus 2 Millionen, 22 war minus 1,1 Millionen und jetzt eben die minus 3 Millionen. Das zeigt auch, dass das, sage ich mal, nicht ein Einmal-Event war, sondern meine Hypothese auch, vielleicht ist da systematisch etwas, was man sich genauer angucken muss. Was ich dann auch noch gerne,
Darf ich da mal kurz einhaken? Und zwar ist da jetzt erstmal direkt meine Frage, dass es dann genau zu diesem Punkt 2021 zu so einem starken Abfall in den Zahlen kommt. Da gibt's, glaube ich, zwei Sachen, die mir da zuerst in den Kopf schießen. Das eine ist natürlich irgendwie Corona. Das hat bestimmt irgendwie so ein bisschen damit zu tun. Und zum anderen natürlich auch die Liga-Zugehörigkeit, weil ja Fortuna auch im Jahr 2020 aus der Bundesliga absteigt. Und dass man dann wahrscheinlich damit rechnen muss, dass die Zahlen da halt so ein bisschen nach unten gehen, ist, glaube ich, klar. Die Frage ist natürlich nur, wie viel, wenn man dann halt in den nächsten Jahren nicht wieder aufsteigt. Und da ist natürlich dann die erste Frage, die ich habe, wie sieht das im Liga-Vergleich aus? Ist das einfach was, womit man rechnen muss? Ist das auch bei den anderen Vereinen von der Größe oder von der Ambition von Fortuna Düsseldorf so, dass dass sie halt die Eigenkapitalquote gegen Null tendiert oder dass sie vielleicht sogar ein negatives Eigenkapital haben?
Ja, also das sind alles sehr faire Punkte von dir. Wenn wir uns jetzt angucken, also du hast einen Aspekt, den ich beantworten möchte, ist bitte Corona. Das ist, glaube ich, auch generell ein interessantes Thema, weil das passt ja so ein bisschen für Fortuna für alle, wenn wir an die Zuschauereinnahmen denken. Also Fortuna hat im Jahr 2020 11 Millionen verdient mit Zuschauereinnahmen und dann in 2021 war es fast eine Null. Also Corona hat sehr stark eingeschlagen, das ist vollkommen fair. Aber jetzt in 2023 sind wir eben bei Zuschauereinnahmen von deutlich über 11 Millionen wieder und wir haben trotzdem diesen Verlust erwirtschaftet. Was man auch sagen muss, im Corona-Jahr haben wir ja die Zahlungen an die Sportwelt aussetzen dürfen, was, denke ich, gut verhandelt war, ohne Details zu kennen. Das sind auch, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Stein, der uns ja immer am Nacken hängt. Das sind so um die 2,7 Millionen. Die haben uns da, denke ich, sehr, sehr geholfen, dass wir die da nicht tragen mussten. Also im Erstliga-Jahr ist es so, dass wir da an Sportwelt, an diesem bekannten Vertrag 15%, der jetzt zum Glück zumindest zu diesen extremen Konditionen ausläuft. Im Erstliga-Jahr haben wir da teilweise über 5 Millionen bezahlen müssen, also 15% der Fernseheinnahmen, auch vom DFB-Pokal. Und im Zweitliga-Jahr sind es so circa 2,7 Millionen. Nur, dass diese Zahlung jetzt einmal wegen Corona ausgesetzt worden ist, die müssen wir ja hinten raus bezahlen, macht das Jahr ein bisschen besser, das 2021er Jahr. Ist eine reine Verschiebung, nur zur Erklärung. Und dann würde ich gerne den zweiten Punkt von dir beantworten. Fernseheinnahmen, beziehungsweise du hast ja gesagt, ja, nicht ganz fair, vielleicht, weil wir ja auch abgestiegen sind. Das ist ein massiver Effekt. Also wenn wir uns alle Einnahmen angucken, was ja der Umsatz ist, dann fallen die, wir haben jetzt auch den Corona-Effekt, ne, das ist nicht ganz sauber. Wenn wir den, sag ich mal, im Kopf ein bisschen abziehen, ist das fast 30%, wie der Umsatz nur durch den Abstieg fällt, weil die Fernseheinnahmen von fast 40 Millionen auf 26 Millionen fallen in 2021. Und dann haben wir ja die Effekte, dass wir weniger Erstliga-Jahre haben, also quasi immer ein bisschen verlieren. Ihr wisst, das ist ein bisschen komplizierter, wer noch im in der zweiten Bundesliga ist. Aber wir sind jetzt so zwischen 18 und 19 Millionen. Und wie gesagt, im letzten Bundesliga-Jahr waren es fast 40 Millionen. Also es ist fast die Hälfte. Es sind fast 20 Millionen, die uns da wegbrechen. Also ich glaube, deine Aussagen sind komplett fair. Die Frage ist halt, haben wir den Verein fit gemacht für die zweite Bundesliga, dass er lange in der zweiten Bundesliga mit dieser Kostenstruktur operieren kann? Und da sage ich, auf keinen Fall, das ist nicht der Fall, sondern ich sage, da lohnt es sich, einen genauen Blick drauf zu werfen, weil ich glaube, dass es zumindest eng ist, wenn wir uns jetzt allein das letzte Geschäftsjahr angucken.
Ja, da hätte ich ja direkt eine Frage. Also wenn man einen Verein für die zweite Liga fit macht und nicht auf den direkten Wiederaufstieg, sage ich mal, alles setzt, so wie im Pokern, dann denke ich natürlich als erstes sofort an den Personalaufwand für die Lizenzmannschaft. Und hat man den zu wenig zurückgefahren oder gibt es da noch andere Punkte, die dir wichtig sind anzusprechen?
Ja, also aus meiner Sicht ist das Kernthema. Das ist meine Hypothese. Also ich sage nicht, ihr habt die Wahrheit. Das ist nur, wenn ich mir die Zahlen angucke, mein externer Blick ohne Fortuna Insider zu sein ist. Man sieht natürlich, dass die Kosten des der Lizenzmannschaft stark fallen von Bundesliga auf zweite Liga. Ich denke, es gibt automatische Klauseln. Also im Erstliga-Jahr haben wir noch knapp 30 Millionen bezahlt 2020. 21 sind es dann noch knapp über 15 Millionen. Was wir aber auch sehen, von 2022 auf 2023, zwei Zweitliga-Jahre, steigen die Ausgaben von ein bisschen über 14 Millionen auf 14,8 Millionen. Und ich vermute, dass das damit gemeint ist, wenn wir den Geschäftsbericht lesen, dass dort steht, es wurde bewusst eine Investition in die Mannschaft getan. Ich glaube, dass das nicht sauber formuliert ist. Da können jetzt andere sagen, dass ich falsch liege. Aber für mich ist Gehalt keine Investition, sondern eher etwas Kurzfristiges. Ich denke, das kann man unterschiedlich bewerten. Aber eigentlich in der Buchhaltung würde man das nicht Investition nennen. Deswegen störe ich mich vielleicht, weil ich aus dem Fach komme. Nur wir haben die Kosten erhöht. Und für mich ein zweiter Punkt. Hier möchte ich aber ganz klar sagen, dass ich keinem etwas neide, weil ich kenne ein paar Mitarbeiter bei Fortuna, die sind richtig top. Ich weiß nur nicht, wo das Geld quasi jetzt geschoben wurde, in Anführungszeichen. Wir haben in der Verwaltung im Jahr 2018, das ist der letzte Datenpunkt, den ich habe von der DFL, haben wir 2,8 Millionen ausgegeben, also 2,8 Millionen für die Verwaltung, 13,4 Millionen für die Lizenzmannschaft. Vielleicht kann man sich das ein bisschen im Gefühl haben, also 16% Verwaltung. Und jetzt in 2023, Entschuldigung, geben wir fast 7 Millionen aus. Also 2018 knapp 3, jetzt knapp 7. Und mittlerweile ist der Anteil der Verwaltungsaufwendungen Für den Personalbereich ist der 27% und wir kommen von 16%. Also wir haben deutlich mehr Ausgaben im Verwaltungsbereich, was man, glaube ich, erstmal einwenden muss. Nach meinem Verständnis, bin da kein Insider, wir machen mehr Marketing aus eigener Hand, aus eigener Feder. Leider sehe ich das nicht, glaube ich, eins zu eins in den Umsätzen. Da kenne ich mich ja wahrscheinlich auch nicht genug aus. Aber es ist schon ein deutlicher Anteil. Das ist, denke ich mal, ein Fakt. Ja.
Ja, ich möchte da nochmal nachfragen, auch im Sinne unserer Zuhörer, die jetzt diese Tabellen, die wir hier ja betrachten, so müsst ihr euch das vorstellen, nicht unbedingt vorliegen haben. Da steht Verwaltung und Sonstiges und das ist ja der Posten, der sich im Prinzip anteilig verdoppelt hat. Hast du eine Idee, was hinter dem Sonstigen sich auch verbirgt?
Kurz gesagt, nein. Die einfache Antwort ist, es ist nicht die Lizenzmannschaft und es ist nicht andere Fußballmannschaften, sondern quasi der Rest. Ne? Ich denke auch, ihr habt ja, glaube ich, in meinem Podcast zitiert, dass auch der Mindestlohn einen Effekt hat. Meine Hypothese ist auch, dass das kein großer Treiber sein kann, weil die Fortun ja, denke ich mal, dann leider trotz toller Arbeit nicht sehr, sehr hohe Gehaltszettel haben. Ich weiß nicht, ob das eine sehr saubere Dokumentation des Effektes ist. Was ich auch eben nicht gesagt habe, wir haben ja nie über andere Fußballmannschaften gesprochen. Die Ausgaben sind um 1 Million gestiegen. Also 2022 hatten wir 2,8 Millionen. Jetzt haben wir 3,8 Millionen. Im Geschäftsbericht steht ja unter anderem, dass der Grund ist die Frauenfußballabteilung. Jetzt ganz klar eine Meinung von mir. Also es ist kein Fakt. Ich glaube, als Verein müssen wir uns auch solche Ausgaben gönnen, in Anführungszeichen. Ich denke, dass wir, das kann ich nicht abschließend bewerten, aber es sieht sehr danach aus, dass wir mit dem Frauenfußball Verluste erzielen. Aber als Mitglied, mein Herz sagt mir, dass Fortuna eben auch für alle sein sollte. Und das ist natürlich ein Posten, der sich einfach erhöht hat, denke ich, wegen anderer Aktivitäten, die nicht nur im Geldfokus stehen.
Ja, also generell wäre dann tatsächlich meine Frage, weil du gesagt hast, du hast ja auch so DFL-Zahlen und andere Vereine mal angeguckt. Ist das jetzt spezifisch bei Fortuna so auffällig, dass sich der Personalaufwand so erhöht hat, prozentual? Also so eine Anormalität, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen vergleichbaren Vereinen? Oder ist es generell so gewesen, dass einfach rund um die Mannschaften, die Fußball spielen, halt dieser gesamte Personalaufwand steigt, weil Fußball immer weiter ausgebaut wird und mehr Marketing und vielleicht auch ein bisschen mehr für da müssten ja auch wahrscheinlich die Vorstände mit reinfallen, ausgegeben wird.
Also erstmal nach meiner Überzeugung fallen auf jeden Fall die Vorstände und der Verwaltung und sonstige. Und ich habe auch einen Verdacht, warum das gestiegen ist, wenn man jetzt die Artikel liest zu Veränderungen im Vorstandsbereich. Ich finde den Vergleich sehr wichtig. Generell ist es schwer, einen Verein zu bewerten, ohne etwas daneben zu legen. Ich muss nur sagen, ich habe die anderen Zahlen nur bis 2022 von allen anderen Vereinen. Die wurden im Mai veröffentlicht, kann jeder sich runterladen. Ich tippe die dann immer noch in Excel ab. Was bei den Personalkosten, denke ich, ist fair, dass die steigen über die Jahre. Wir haben einfach Inflation. Ihr beide bekommt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, weil alles ein bisschen teurer wird. Bei uns ist es aber nicht so, dass die Personalkosten mit der Inflation gestiegen sind. Du hast ja gerade richtig gesagt, die Verwaltung hat sich in Richtung verdoppelt. Wir liegen bei den Personalkosten, die die DFL nicht splittet zwischen Lizenzmannschaften und andere, sondern die gibt nur die Sona ab. Da sind wir jetzt in 23 bei über 25 Millionen, in 22 waren wir noch bei 24 Millionen. Da waren wir auf Platz Nummer 5 in der zweiten Bundesliga, also mit knapp 24 Millionen. Was natürlich super interessant ist aus meiner Sicht, wo liegen die Aussteiger? Ist nicht ganz fair der Vergleich, weil es liegen halt auch bei Platz 5 welche über uns. Ne? Aber gucken wir uns die Aussteiger an, dann ist Darmstadt bei 15 Millionen. Also fast 10 Millionen weniger und Heidenheim ist bei 18 Millionen. Also deutlich niedriger im kompletten Personalaufwand. Ich könnte mir vorstellen, die Verwaltung ist schlanker. Ich weiß es nicht. Also es könnte wahrscheinlich anteilig mehr in die Lizenzmannschaft gehen. Aber es ist ein objektiver Fakt, dass wir bei dem Personalaufwand in Summe auf Platz 5 waren in 2022. Und das kommt mir auch ein bisschen zu kurz in der medialen Bewertung, weil mein Gefühl ist, dass häufig angedeutet wird, wir würden sehr wenig ausgeben. Und der Sportvorstand müsste mit einem sehr, sehr geringen Geld operieren. Und deswegen wäre zum Beispiel auch der Kader sehr, sehr klein. Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen angucken und damals, also an Nummer 1 natürlich Hamburger SV mit fast 40 Millionen, also ganz andere Liga, Hannover 96, 30 Millionen. Aber dann kommt schon Bielefeld, die jetzt rausfallen. Und Pauli ist knapp bei uns. Also wirklich dieses Jahr wahrscheinlich über uns werden nur sein Hamburg, Hannover, Pauli und dann wahrscheinlich die beiden Absteiger. Sind wir in absoluten, in der Top-Region, was Personalaufwand angeht. Die Frage ist immer natürlich, wie gibst du es aus? Sind es weniger Spieler zu höheren Gehältern? Da wäre meine Hypothese eher ja. Und hast du eine hohe Verwaltung im Vergleich zu anderen Vereinen? Meine Hypothese ist auch eher ja.
Also das heißt, so der Eindruck, den wir ja auch so, ohne jetzt genau in die Zahlen eingestiegen zu sein, den wir von außen haben, der täuscht nicht so richtig, dass man schon irgendwie versucht, dieses Jahr bei der Fortuna mit aller Macht halt oben mitzuspielen und da wirklich auch ein ziemliches Risiko für eingeht und dass man das auf jeden Fall nicht in den weiteren Jahren halt irgendwie noch einfach so weitermachen könnte und dass man da wirklich sich so ein bisschen halt rausgewagt hat und dass es von enormer Bedeutung ist, wo die Fortuna am Ende dieser Saison endet, beziehungsweise wo man in der nächsten Saison spielt, beziehungsweise ob man es halt irgendwie schaffen kann, noch andere Geldquellen aufzutun. Da müssen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch kurz drüber reden.
Ich kann das nie abschließend bewerten, weil ich sehe nur das Ergebnis der Buchhaltung. Ich sehe nicht, welche Diskussionen, welche Wahlmöglichkeiten wurden angewendet. Das ist zumindest mein Außeneindruck. Also das ist, glaube ich, auch ein Fakt, wenn man sich jetzt einfach das Eigenkapital von 0,8 Millionen anguckt. Das war ja auch eure Frage, wo liegen andere Vereine? Mit 0,8 Millionen werden wir in der vergangenen Saison, werden wir auf den viertletzten Rang gewesen in der zweiten Bundesliga. Jetzt kommt Schalke, die natürlich alles überstrahlen mit über 100 Millionen negativem Eigenkapital. Da sieht man auch, das heißt nicht zwangsweise Insolvenz, aber Hamburg ist bei 35 Millionen, Kaiserslautern bei 20, Darmstadt bei 18, Hannover bei 15. Also sind alles deutlich, deutlich höhere Beträge. Und negativ in der letzten Saison waren nur Bielefeld und Nürnberg. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass Nürnberg operiert ja jetzt mit Auflagen. Das heißt, die können die Entscheidungsprozesse nicht so schnell machen, wie sie wollen. Da würden jetzt, glaube ich, Kritiker sagen, unsere Entscheidungen sind eh nie so schnell. Aber vielleicht würden sie sich dann nochmal deutlich verlangsamen, weil wir entsprechend der Auflagen Sachen vorher melden müssen, abstimmen mit der DFL. Denn sobald das Eigenkapital negativ ist, sind wir auf dem Papier erstmal, also haben wir mehr Schulden als Werte. Wenn ich das davon abspringen möchte, darf, würde ich auch gerne sagen, dass das Eigenkapital im Fußballverein systematisch unterschätzt wird. Also negatives Eigenkapital, Beispiel Schalke, zeigt nicht, dass man direkt pleite ist. Das liegt daran, wie die wichtigsten Werte, die Spielerwerte erfasst werden. Die dürfen nämlich nur mit dem Transfersummen erfasst werden. Das heißt, Schinter Appelkamp beispielsweise wird bei uns mit einer Null in der Bilanz stehen. Und wir wissen, der Mann ist deutlich mehr wert als Null. Auch Spieler, die wir ablösefrei erworben haben, in Anführungszeichen. Also ich weiß in Bezug auf Menschen, die stehen auch alle da mit einer Null.
Ja, also so als kleines Fazit, bevor wir dann vielleicht zu den neuen Geldquellen nochmal kommen und dem neuen Konzept, was man sich gegeben hat. Es ist so, dass man da sehenden Auges so ein bisschen in ein Fahrwasser gerät, wo man dann nächstes Jahr möglicherweise Richtung negatives Eigenkapital geht. Und da guckt dann die DFL auch bei der Lizenzierung genauer hin. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist korrekt. Also auch da bin ich das ganz weit weg von einem Fachmann zu sein. Da lese ich den Kicker, der sagt, Nürnberg hat Auflagen und es wird schwer für den Verein, die zu erfüllen. Da bin ich nicht drin. Schalke operiert sehr lange mit diesen Auflagen. Klar, die Saison sieht schlecht aus, aber die können operieren. Das, also auch da sollten wir nicht alles schwarz malen. Und im aktuellen Jahresabschluss steht eben auch, man strebt für das kommende Geschäftsjahr eine Null an, eine schwarze Null. Ich persönlich bin überrascht, wenn ich das auch sagen darf, dass man nur in Anführungszeichen Null anstrebt. Weil ich habe euch gerade ja kurz gesagt, wie Spieler erfasst werden. Fernandes Neto müsste nach meinem Verständnis mit einer Null in der Bilanz stehen. Das heißt, wir haben auf dem Papier einen Reingewinn von 3 Millionen, mit dem wir schon mal starten. Christopher Klarer wurde mit Ablöse genommen. Die wird dann aber über die Laufzeit abgeschrieben. Das heißt, er wird einen sehr, sehr geringen Wert in den Büchern gestanden haben und wurde ja jetzt auch, ich glaube, für über 1 Million verkauft. Und was auch rausfällt bei uns in der Gewinn- und Verlustrechnung, ist die Abschreibung von David Kownacki, der mit einem sehr hohen, für Fortuna-Verhältnisse ja nur Transfer zu uns gekommen ist und dann jedes Jahr anteilig abgeschrieben worden ist über die Vertragslaufzeit. Das heißt, ich hätte ehrlicherweise mit einem ambitionierteren Ziel, also von einem deutlich positiven Resultat gerechnet. Und das bringt mich so ein bisschen zu meiner Befürchtung, das ist kein Fakt, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir mittlerweile darauf angewiesen sind, Transfererlöse zu erzielen, um nicht in die Verlegenheit von DFL-Auflagen zu kommen. Und das ist, glaube ich, ohnehin nicht schön, aber auch keine schöne Verhandlungsposition, falls wir mal Spieler verkaufen sollten. Wenn wir nämlich verkaufen müssen, ich glaube, Aro Tanaka ist ein gutes Beispiel, dann werden wir vermutlich nicht den allerhöchsten Preis erzielen können, wenn andere Vereine wissen, dass wir diese verkaufen müssen.
Und das sind ja jetzt auch alles Zahlen, die offen liegen, sonst hättest du die auch nicht so einsehen können. Das heißt, die anderen Vereine, die mit uns in Kontakt treten, können diese Zahlen auch lesen.
Ja, auf jeden Fall.
Klingt böse, aber tatsächlich hat sich ja jetzt die Fortuna überlegt, dass vielleicht mit Fortuna für alle alles besser werden kann. Wie siehst du denn das Konzept vielleicht kurz?
Ja, also da will ich erstmal als Fan antworten. Als Fan finde ich das klasse, weil ich da auch bisschen Romantiker bin und glaube, dass Fußball für alle da sein sollte. Und Fußball bringt alle zusammen. Das ist auch, finde ich, das Schönste, wenn wir uns im Moment die Themen in der Welt angucken, dass gar nichts wichtig ist, außer der Verein, den du zugehörig bist. Also emotional hat man mich direkt bekommen und dann habe ich ein bisschen gebraucht und habe mir auch die Zahlen angeguckt. Ich halte das erstmal für mutig und kreativ und deswegen habe ich grundsätzlich Respekt davor, weil ich glaube, also ganz sicher wäre ich nicht auf die Idee überhaupt gekommen. Das finde ich erstmal toll, aber es wird natürlich ein Risiko sein, wie jede mutige Entscheidung. Ich habe mir dafür angeguckt, wie viel wir durchschnittlich verdienen mit Zuschauereinnahmen, die hatte ich eben genannt, die Zahlen. Also in der ersten Bundesliga wahrscheinlich über 16 Millionen, höhere Auslastung. In der zweiten Liga, wenn kein Virus da ist, wir haben ja auch dann quasi eine Virusversicherung, wenn man so möchte, hoffentlich kommt es nie wieder, sind es knapp 12 Millionen. Das habe ich über die nächsten 5 Jahre inflationiert, weil ich vermute, dass die Ticketpreise eben mit der Inflation steigen. Und dann habe ich der Presse genommen, der Rheinischen Post, wie das Konzept funktioniert, nämlich dass die Sponsoren 45 Millionen liefern und habe einfach gesagt, das sind 9 Millionen im Jahr. Wenn ich mir jetzt nur angucke, 2 Zahlen, jetzt in der zweiten Liga werden wir hoffentlich auch dieses Jahr die 12 Millionen knacken und ich bekomme von den Sponsoren 9 Millionen, dann habe ich natürlich eine Diskrepanz erstmal von 3 Millionen. Das ist eine sehr, sehr simplifizierte Rechnung erstmal. Ich glaube aber, ein guter Startpunkt. Also wir starten mit einem Minus von 3 Millionen. Was ich nicht einrechnen kann, ist der Marketingwert. Also wie teuer ist es, eine Anzeige zu schalten im Kicker, im Sport 1, im Sky, in ARD, die alle über die Fortuna berichten. Das müsste ich ja dagegen rechnen. Die haben alle über Fortuna für alle berichtet. Washington Post, würden wir niemals reinkommen. Eine Anzeige kostet wahrscheinlich entsprechend sechsstellige Bereiche. Denn diese ganzen Marketingwerte haben wir ja quasi durch diese Aktion kostenfrei bekommen. Die müsste ich dagegen rechnen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber das ist definitiv, ist der Wert geschaffen worden für die Fortuna, was man dagegen sprechen müsste, gegenrechnen müsste. Und ich glaube, es war immer auch die Idee, dadurch ein bisschen die Stadtmiete zu drücken. Das kann ich auch schwer einrechnen. Also dass die Stadt sagt, das ist gut für die Stadt, deswegen musst du weniger Miete bezahlen. Und die Ambition ist ja, glaube ich, auch irgendwann an den Getränken und den Speisen zu verdienen im Stadion. Bei meinem aktuellen Verständnis ist das nicht der Fall. Das würde uns ja auch helfen. Das alles gesagt, würde ich immer noch sagen, im normalen Zweitliga-Jahr ist das ein Gap von 3 Millionen, das wir schaffen müssen. Und aus meiner persönlichen Meinung müssen wir auch die 1 Million von Henkel abziehen, weil Henkel ja der alte Trikotsponsor war und Rheinische Post sagt, dass sie ungefähr 1 Million bezahlen in der zweiten Liga. Jetzt kriegen wir die 2 Millionen von der Targobank, die ja in den 9 Millionen pro Jahr von allen Sponsoren inbegriffen sind. Aus meiner Sicht müsste man deswegen sagen, das Gap ist nicht 3 Millionen, sondern eher 4 Millionen. Aber auch da bin ich kein Experte.
Aber nur zum Verständnis nochmal, dieser Fehlbetrag von den 4 Millionen, der käme ja nur zustande, wenn die man gar keine Zuschauereinnahmen hätte und jetzt schon alle Spiele frei geben würde. Aber das ist ja 14 Spiele, hat man ja noch Zuschauereinnahmen. Oder ist das?
Ja, danke für die Klarstellung. Genauso habe ich es gerechnet, weil mein Verständnis ist, dass das die Ambition ist dieses Projektes. Möglichst alle Spiele frei zu bekommen. Wenn man jetzt nur diese 3 Spiele macht, dann vermute ich, wir reden nicht von Reputation, wir reden jetzt nur von Werten, dann glaube ich, war es ein Geniestreich, weil der Marketingwert bestimmt weit über 3 Millionen ist. Dann wäre es nur ein Jahr, wir hätten in einem Medien stattgefunden und hätten, denke ich mal, nicht in der Buchhaltung, aber wenn man das fair bewertet, einen deutlichen Gewinn erzielt.
Das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen, dass es nur ein Marketing-Gag war, sondern dass tatsächlich dahinter steht, mal irgendwann 17 Spiele frei zugänglich zu machen, ohne dass man dafür zahlen muss. Was würdest du denn sagen bei so diesen ganzen 4 Millionen? Also ist das überhaupt realistisch, so viele Sponsoren da noch aufspringen zu lassen? Oder siehst du das sehr kritisch und gehst auch davon aus, dass man niemals zu diesen 17 Spielen kommen wird?
Ich muss fairerweise sagen, dass ich das, glaube ich, nicht einschätzen kann. Also da bin ich zu wenig nah dran. Was man den Medien zumindest entnehmen konnte, ist, dass Provinzial ja nicht mehr im Paket ist. Das heißt, es ist Stand heute, nach meinem Pressemedienstand, nicht mehr 9 Millionen pro Jahr. Und ich glaube, man muss die sogenannten Opportunitätskosten dagegen rechnen. Also Henkel, dann der AOK sponsert ja jetzt die E-Gamer. Ich denke, ein Dritter hätte uns ja Geld dafür gegeben. Die sind ja auch in den 9 Millionen. Also deswegen glaube ich, muss man diese Rechnung ein bisschen komplexer machen, als mir es aktuell möglich ist. Und dann glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den habe ich noch gar nicht genannt, ist, dass wenn wir uns wieder auf die vereinfachte Welt einlassen, dass wir 9 Millionen fix bekommen, dann ist das auch sehr schön, wenn ich einen Kredit anfrage, weil ich kann dann der Bank sagen, ich bekomme jedes Jahr 9 Millionen. Die Bank weiß, ich kann zum Beispiel meine Zinsentilgung leisten. Ich bin quasi abgesichert gegen ein Virus. Ich bin abgesichert, dass auf einmal alle nicht mehr zu Fortuna kommen wollen, dass die Fans nicht mehr kommen aus anderen Gründen. Das ist schon ein Absicherungsgeschäft. Und deswegen wäre rein aus meiner wirtschaftlichen Betrachtung ist absolut fair, wenn da ein Gap bleibt, weil wir das ja Absicherung. Also man müsste quasi auch fiktiv eine Versicherungssumme dagegen rechnen, zum Beispiel gegen ein Virus. Deswegen sehr vereinfachte Rechnung. Meine Hypothese ist deswegen mutig, sehr ambitioniert, vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Aber romantisch finde ich das klasse. Und das Wichtigste ist, es ist nicht ausgeschlossen, dass es Erfolg hat. Kann auf jeden Fall gut gehen.
Ja, also ich glaube, mutig, ambitioniert und romantisch, das sind ja auf jeden Fall alles irgendwie auch Werte, die wir sehr, sehr gerne mit der Fortuna verbinden. Und vielleicht ist das auch erstmal jetzt ein ganz guter Punkt, um da mal einen Strich unter dem Gespräch zu ziehen. Ich glaube, wir hätten da jetzt an ganz, ganz vielen Stellen noch viel, viel tiefer, viel, viel, viel tiefer in die Materie gehen können. Wollten jetzt aber, ja, viele von unseren Hörern und Hörerinnen, die da sich wahrscheinlich ähnlich gut auskennen, genauso wie Tim und mich, jetzt erstmal nicht so komplett überfordern und sind da, glaube ich, jetzt erstmal ganz glücklich damit, was wir jetzt hier rausgefunden haben. Hast du noch einen Punkt, den du jetzt hier nicht losgeworden bist? Dann können wir da jetzt vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen.
Ja, ich würde gerne nur zwei Sachen sagen. Dass die Verlängerung des Sportweltdeals ist mir ein bisschen zu unkritisch in den Medien rübergekommen. Ich habe das auch grob gerechnet, halte es für wirtschaftlich nachvollziehbar, vor allen Dingen aus der aktuellen Situation. Es ist aber ganz klar nicht ein Zeichen der Stärke, sondern dass wir im Moment, denke ich, nicht zu viel Geld haben, weil wir haben zum Beispiel 7 Millionen kurzfristige Verbindlichkeiten, über 7 Millionen. Und Gleiches gilt für mich über die ganze Diskussion DFL-Investor. Das ist für mich auch vereinfacht ein Vorziehen von Fernsehgeldern in eine aktuelle Periode. Also beide Dinge für mich klare Anzeichen dafür, dass, wenn wir über Eigenkapital von unter 1 Million sprechen, dass diese Hypothese ist eine angeschränkte wirtschaftliche Lage, nicht grundverkehrt ist. Und ich würde nur alle Hörer bitten, das versuchen zu verstehen. Ich glaube, der Jahresabschluss ist von guten Mitarbeitern geschrieben. Zumindest konnte ich den nachvollziehen, verstehen. Und dass man vielleicht nicht alles nur hinnimmt, sondern probiert es selber zu verstehen, vielleicht einen Freund zu fragen, weil das, denke ich, für manche nicht spannend ist. Ganz sicher, verstehe ich. Für mich ist es tatsächlich auch mal spannend. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die Zukunft von unserem Verein. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen damit beschäftigen.
Ja, sehr und gut. gerade für die Mitglieder besteht ja jetzt auch einfach in den nächsten Tagen, nämlich speziell am 19.11. auch genau dazu die Möglichkeit. Und ich glaube, da können wir uns deinem Aufruf an die Fans und an die Mitglieder bedingungslos anschließen. Genau da ist der Ort dafür, um Fragen zu stellen, um sich zu informieren und um da kritisch drauf zu schauen.
Ja, herzlichen Dank, David, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Tatsächlich sind wir ja auch immer kritisch, wenn es ums Sportliche geht und gucken da genau hin. Und es ist wunderschön, dass wir jemanden gefunden haben, der genauso kritisch auf die Finanzen gucken kann und auch mit einem geübten Blick, sodass wir das auch nicht aus dem Auge verlieren. Denn wie du es schon gesagt hast, das ist auch ein Teil der Zukunft des Vereins. Und wir hoffen doch, dass wir in ein paar Jahren uns vielleicht nochmal mit dir zusammensetzen können und darüber sprechen können, warum Fortuna für alle zu einem durchschlagenden Erfolg geworden ist.
Würde mich auch freuen.
Gut, dann bis dahin und mach's gut. Vielen Dank dir nochmal, lieber David, und macht's gut.
Dankeschön.